SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Das ist die Sendung Doppelpunkt am Dienstagabend hier bei uns auf SRF 1. Guten Abend. Wir stehen drauf, wir laufen drauf, wir fahren drauf, wir bauen drauf, wir essen das, was drauf wächst. Wir machen eigentlich alles drauf und trotzdem interessiert er uns eigentlich überhaupt nicht. Der Boden. Und das, obwohl er eine von unseren wichtigsten Ressourcen ist und gleichzeitig die Ressource, die am knappsten ist und immer knapper wird. Das Jahr 2015 war das UNO-Jahr vom Boden. Weltweit hat man damit aufmerksam machen auf den Boden und was der Boden eigentlich alles Gutes für uns macht. Aber leider, ich nehme an, euch geht es gleich wie mir, hat man das UNO-Jahr vom Boden praktisch nicht wahrgenommen. Und darum wollen wir heute Abend hier in der Sendung Doppelpunkt ein gutes Wort für den Boden einlegen. Wir wollen quasi dem Boden gegenüber Boden gut machen. Brigitte Wenger grabt sich ins Thema rein. Und zwar wortwörtlich. Sie grabt nämlich ein Loch im Boden und schaut, was dort alles vorkommt. Sie will damit am Boden auf den Grund kommen.
Es ist Anfang November. Im Kanton Solothurn am Jura-Südfuss hat es Nebel. Ein feuchter und grauer Tag. Einer der wenigen feuchten Tage, die es im November 2015 gegeben hat. Mit dem Agronom und Raumplaner Claude Lüscher suche ich ein Plätzchen, um ein Loch in den Boden zu graben. Der Claude Lüscher kommt raus mit Boden. Er ist Bodenkundler und er will mir erklären, wie dieser Boden hier aufgebaut ist und vor allem, was er unter der Oberfläche alles Gutes für uns macht. Da haben wir jetzt rechts ein Feld, aber mit uns links.
Wir gehen lieber auf eine Weide. Da hat es eine Weide.
Da links hat es eine Weide. Hat es denn Kühe? Nein, gerade nicht.
Jetzt sind wir hier über den Zaun. He?
Achtung! Natürlich haben wir beim Bauer und der Bäuerin gefragt, ob wir auf ihrem Land ein Loch graben dürfen.
So, da ist
Waldrand und Wiese. Ist das etwas, das, was wir brauchen können?
Ja, das kann man gut brauchen. Es ist gut abgeweidet, also es steht kein Höchstgras mehr da. Es hat ein bisschen Laub vom Herbst. Aber das sieht gut aus.
Aber das Gras ist noch recht grün?
Ja, es ist sehr grün, ja.
Wir haben ein bisschen Aussicht. Wir sehen hier so typische Jura-Südfuss. Wir sehen Waldhügel, bewaldete Hügel, wir sehen eine Siedlung, das ist Winznau da unten. Aber eben wir stehen oberhalb von einem Bauernhof.
Es hat noch einen Hostet hier hinten, oder?
Was ist das?
Ein Hostet, Hochstammbaumgarten. Also das ist der Mundartausdruck eigentlich für Hochstämmer, die meistens um Bauernhäuser herum stehen. Ja, ich glaube, da könnte man, denke, da können wir graben.
Da machen wir. Jetzt habe ich so eine Gartenschäufele dabei. Das ist das Einzige, was ich daheim habe, um ein Loch in der Erde zu graben. Ich glaube, Sie haben ein bisschen schweres geschützt. Was haben Sie da mitgenommen?
Ja, Frau Wenger, ich habe einen Spaten mitgenommen. Und zwar einen speziellen Spaten. Er sieht nicht ganz aus wie ein Gartenspaten, weil er ein viel längeres Blatt hat. Das ist etwa 40 cm lang.
Ein langes, schmales Blatt?
Ja, genau. Mit dem grabt man dann und macht eine sogenannte Spatenprobe. Das ist so in der bodenkundlichen Beratung ist das noch ein wichtiges, eine wichtige Art, wie man den Bauern und den Förster und all denen, die mit Boden zu tun haben, den Boden ein bisschen näher bringen. Ohne, dass man gerade sehr tief grabt, selbstverständlich.
Das ist Sand und Sandra?
Ja, Sand ist ein sogenannter Edelmannbohrer. Das ist so ein Bohrer, wo man...
Also ist eigentlich vorne ein Bohrer, ja, unten und ein langer Stiel dran?
Genau, und man dreht den in den Boden rein und versucht, so in den Boden hineinzukommen und dann füllt sich zwischen den Bohrblättern das Bodenmaterial, das nimmt man dann raus.
Kann man das gerade schön anschauen?
Genau, kann man es anschauen, dann tut man den Bohrer wieder ins Loch hinein und dann dreht man also,
man schraubt sich wirklich abwärts.
Ja genau, man schraubt sich in den Boden hinein, so 10 cm weise. Natürlich gibt das kein schönes Bild vom Boden, aber ich habe schon mal einen ersten Eindruck von dem Material, das ich da mit dem Finger rausdrücke. Es ist relativ trocken, muss ich sagen. Jetzt kommt auch das Würmli, wenn man das Würmli stört. Das gibt es halt. Und dann dreht man da weiter. Oder? Das wär, so würde man so einen Bohrer brauchen.
Ich würde gerne mit meinem Garten Schäufele probieren, ein Loch zu graben. Wie komme ich echt mit dem?
Ja, das sehen wir jetzt. Es stört aber da geht ein Regenbogen. Jetzt sehen wir das Würmli-Türmli.
Moment jetzt mal schnell. Ja. Was ist das? Das sind so... Also ich sage jetzt mal, so Dreckschlängli, die auf dem Boden liegen. Da habe ich schon ein paar Mal gedacht, das kommt Wahrscheinlich von den Regenwürmern, aber eigentlich weiss ich nicht genau, was ist das?
Ja, eigentlich ist das Darminhalt.
Aha, das ist...
Ja, das ist einfach so.
Der Regenwurm
isst ja Boden und vermischt den mit organischer Substanz, weil er will ja leben. Da isst ja Würzeli und so kleine Pflanzenreste, oder? Und das stößt er irgendwann mal aus, oder? Und das kann er ja nicht im Gang innen im Boden ausstoßen, sonst verstopft er es doch ja die Röhre. Also stößt er es an die Oberfläche auf und vor allem im Herbst sieht man, dass in den Rasen überall stehen die Würmli-Türme. Wir reden von Wärmesellhäufen. Ja,
und das ist ein gutes Zeichen für den Boden,
das
oder?
Das ist ein wunderbares Zeichen.
Wieso, was heisst denn das?
Ja, weil das heisst, er ist belebt, es hat Regenwürmer drin. Das sind so, wie soll man das sagen, so ein bisschen Leitlebewesen. Leitlebewesen. Wenn es keine Regenwürmer hat, dann werden wir hellhörig. Dann ist es ein Problem.
Dann ist es nicht gut.
Dann könnte es nicht gut sein.
Und die Regenwürmer, die sieht man nicht nur als Würmli, Türmli auf der Erde drauf, sondern auch eben als Gang, als Tunnel im. Also da können wir dann auch noch, das finden wir auch noch.
Also die sollten jetzt eigentlich Würmer schon antreffen, wenn du jetzt hier die oberen. Die Grasmutter versucht sie jetzt wegzunehmen, Frau Wenger. Das ist ein bisschen anstrengend. Der Boden kommt
da hinten. Ah, da habe ich schon einen Wurm. Ui.
Also,
ist er noch ganz?
Ja, vielleicht hat er verletzt. Sie hat es natürlich nicht gegeben. Wir müssen ihn jetzt ein bisschen ausgraben. Ganz nett sein zu einem.
Also, Wurm ist gut.
Wurm ist grundsätzlich gut, ja.
Der Regenwurm führt mich zum Markus Bieri.
Die wichtigste Funktion des Regenwurms schaue ich als das an, dass er organisches Material in den Boden bringt.
Der Markus Bieri ist Regenwurm-Experte. Heute ist er pensioniert. Aber in seinem Berufsleben hat er etwas gesucht, das möglichst genau die Bodenqualität angibt. Und gefunden hat er den Regenwurm.
Wir müssen noch mal schauen, im Herbst, wenn wir Laub haben im Boden, wenn wir nichts machen, ist das bis zur Weihnacht etwa weg. Und der Wurm zieht nachher die Blätter rein in den oberen Teil von seiner Röhre und vermischt sie mit der Erde. Und dort zersetzt sich das Laub. Und durch das werden die Nährstoffe im Boden zurückgehalten. Wir müssen uns vorstellen, wir haben etwa 100 stabile Wurmröhren pro Quadratmeter. Und dort kann das Wasser widerstandsfrei runterfließen. Wenn wir also einen Platzregen haben, dann kann das Wasser in kurzer Zeit von diesem Boden aufgenommen werden. Und damit haben wir eine gute Wasseraufnahme durch den Boden. Dann gibt es aber noch ganz viele kleine Würmer, die im Oberboden leben und der ganz intensiv den Boden durchgraben und eigentlich auch in dem Sinne ein Riesenröhrensystem anlegen, wo eigentlich die Luft mehr oder weniger frei kann zirkulieren kann. Und das ist sehr wichtig für die Nährstoffaufnahme, auch für die Pflanzen. Im Deutschen, im Hochdeutschen hat man rege Würmer gesagt. Also wenn ein sehr aktiver, lebiger Wurm. Und irgendwann ist das Wort Regenwurm rausgekommen und hat dann zu Haufen Missverständnis geführt. Wo man meint, der Wurm kommt einfach raus, wenn es regnet. Das stimmt überhaupt nicht. Im Mittelland haben wir etwa so 2 Tonnen Regenwürmer in der Wiese. Und ein Wurm setzt etwa 200-fache von seinem Eigengewicht um in einem Jahr. Das heisst, er frisst Erde und damit auch organisches Material. Und wenn wir das umrechnen, die 200-fache Menge von diesen 2 Tonnen, dann kommen wir auf 400 Tonnen. Wenn ich das anschaue, die Erde, die hier umgesetzt wird, dann sind das 3 bis 4,5 cm. Der Wurm ist ja sehr gut am Boden angepasst und wenn er Körperreserven anbauen will, dann wird er länger. Das heisst, er setzt hinten beim Schwanzwachstum länger raus. Was bei uns Fettreserve ist, ist beim Regenwurm der hinten länger Schwanz. Interessanterweise hat ja der Charles Darwin, also der berühmte Zoologe, der die Evolutionstheorie damals formuliert hat, hat ja Beobachtungen gemacht über 40 Jahre, was die Regenwürmer alles können. In der damaligen Gesellschaft ist natürlich einer, der mit einem solchen lumpigen Tier rumschlägt, dem hat man nicht mehr über den Weg trauen. Also in dieser High Society ist der Darwin belächelt worden und man hat völlig ausblendet, was für eine wichtige Entdeckung das der gemacht hat eigentlich für die ganze Landwirtschaft in der gemäßigten Zone.
Regenwürm haben wir schon gefunden in unserem Boden, da, wo der Claude Lüscher und ich ein Loch graben wollen. Das Gras ist weg und die ersten paar Zentimeter haben wir schon geschafft.
Also, jetzt seht ihr auf dem Schäufeli so, wir sagen dem Krümel.
Oder? Also, die Erde ist krümelig.
Die Erde ist so krümelig. Aha. Das sind so Teilchen unterschiedlicher Grösse, so 1-2 mm bis hier fast mehrere Zentimeter.
Möckeli.
Aber Möckeli, genau. Also man redet von Aggregaten in der Fachsprache oder eben in der Umgangssprache zum Teil auch von Krümel.
Aber es ist schön dunkelbraun, oder? Ist sehr,
ja,
oder?
Nein, ist schön dunkelbraun, das ist keine Frage.
Schmeckt tut er?
Schmeckt er noch etwas?
Ja, so ein bisschen erdig, aber gar nicht fest. Also völlig.
Nein, schmeckt gut.
Sehr, sehr neutral, ein bisschen erdig.
Ja, erdig, das darf er ja, das ist ja normal.
Ist ja Erde.
Normalerweise Erde an sich, genau. Und die Krümel. Das sind eigentlich die Bodengrundbausteine. Also, eigentlich ist das eine Ansammlung von solchen Aggregaten oder Krümel, die das Ganze dann den Boden bildet.
Also wenn ich die Masse bilde. Aber was, Masse. Was ist es denn? Also,
das sieht man nur zum Teil, wenn man es zwischen Daumen und Zeigefinger verdrückt. Gewisse Teile sieht man auf Auge, das ist der Sand, vielleicht noch der Feinsand. Und die feineren Teile, die sieht man mit dem Auge nicht. Das ist der Schluff, der sogenannte Schluff und der Ton. Also der Boden besteht mineralisch aus Sand, Schluff und Ton. Und okay. Sandteile, das ist bekannt, oder? Das ist wie der Sand am Strand und so. Der Schluff, der ist weniger bekannt, weil das ist ein Wind- oder Wasser verfrachtete, ganz, ganz feine Sandfraktion, wenn man so hat. Das ist ja kleiner als 0,005 mm. Das ist kein klein, oder? Und noch kleiner ist der Ton und den können wir sowieso nicht lassen.
Aber ist jetzt relativ trocken, oder?
Das ist es. Ja, so. Ja,
und jetzt die Blätter, die hier runterfallen, werden aus denen oder auch aus Gras, wo ja dann irgendwann nicht mehr grün ist, wird aus dem dann auch mal Erde?
Ja, Erde ist ein bisschen übertrieben. Die Blätter werden von den Regenwürmen zum Teil eben eingezogen in ihre Gänge. Und die zersetzen dann das und die das dann vermischen mit Erde zum Beispiel.
Okay, also
und so reichert sich der Boden an mit Resten von weh oder weniger verdauten Pflanzenteilen, Würzeln, Blättchenteilen, Stängeli und so weiter.
Jetzt sind wir hier etwa, jetzt haben wir mal so die obersten paar Zentimeter so ein bisschen abgeschabt.
Genau. Und dann können wir zunehmen.
Wie kommen wir jetzt weiter am besten?
Ja, indem wir weiter graben.
Ja, mit was? Ja, mein Gartenschäufeli.
Ich habe jetzt den Spaten genommen.
Jetzt nehmen wir doch den Spaten.
Genau.
Aber eben die Regenwürmer, die wir jetzt ja vorher gesehen haben, die es so ein paar hat davon, das sind ja nicht die einzigen Lebewesen, die es im Boden hat. Das sind vielleicht wichtige und solche, die man sieht. Aber nicht die. Was ist denn da noch drin?
Da hat es Tausende von verschiedenen Lebewesen. Da hat es Springschwänze, Insekten, da hat es Algen, da hat es Pilze, da hat es Bakterien, Mikroben, da hat es Insekten, da hat es, da sieht ihr,
Ameisen
und so weiter. Die gehören auch wieder dazu. Das Bodenleben ist enorm in einem Boden, in einem natürlichen Boden. Und ist sehr wenig erforscht. Man weiß also nicht sehr viel, weil die Vielfalt von der Arten ist derart gross, dass man schier kein Mittel hat, um das alles zu erforschen.
Ich habe mal gelesen, wenn man einen Schritt macht auf dem Boden, dann verdrammt man mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. Also was sind das, 8 Milliarden oder was?
Ja, das ist so. Das ist schnell gemacht. Also, man merkt ja nichts. Man sieht nichts, man spürt nichts. Die vermehren sich ja auch 1-2 wieder und sind wieder da.
Was machen denn die Mikroorganismen
im Boden? Die leben halt auch von den Abfällen von irgendwelchen anderen Tieren und ökologisch zersetzen die organische Substanz und gewinnen Energie daraus und leben da. Das ist ihr Lebensort. Und fertig, oder?
Also in einem Krümel hat es...
Ja, auf der Oberfläche.
Also Millionen Mikroorganismen drin. Also da ist das Leben drin, das eigentlich dann das Leben auf der Erde überhaupt ermöglicht, weil es ja dann auch Nährstoff gibt, oder, im Boden.
Das ist wichtig. Und die braucht es natürlich auch für die Pflanzen, die man Pflanzen zum Menschheit ernähren. Nicht? Also das ist ein Nähen, das Gehen, das Selbstverständnis. Jetzt graben wir doch hier mal ein bisschen.
Nein, die graben so wie, oder?
Komme ich da mit meinen...
Ja, ich würde...
Zeigen Sie, wie das geht.
Okay. Ja, da muss halt doch ein bisschen
mit Gewalt.
Mit Gewalt dran, das geht nicht anders. Aha.
Gut 10-20 cm tief sind wir schon mit unserem Loch. Der Boden ist schön dunkelbraun. Ein Zeichen, dass es viele Mikroorganismen, viel von dieser organischen Substanz und damit auch viel Nährstoffe im Boden hat. Diese Mikroorganismen bringen mich an einen anderen Ort.
Langnau.
Hier im Emmental ist der Boden weiss. Weisse Hügel, weisse Bäume. Schön sieht sie aus, die verschneite Landschaft. Weniger schön die flotschigen Strassen, das flotschige Trottoir. Ich bin in der Apotheke von Manfred Fankhauser. Es ist eine moderne Apotheke. Es hat aber eine Ecke, da sieht es fast ein bisschen aus wie in einem Museum. Alte, dunkelbraune Apothekerflaschen, kleine, grosse, mittlere. Die Schrift drauf sieht alt aus und es steht zum Beispiel Aqua Rosae oder Tinctura Arnica drauf. Hier sieht man im Manfred Fankhauser seine Leidenschaft, die Geschichte von Medikamenten aus der Natur, auch Medikamente aus dem Boden.
Der Boden wird man nicht unmittelbar mit der Apotheke oder mit Medikamenten in Verbindung setzen. Aber der Boden ist natürlich so ein Fundus für Wirkstoffe, wo man gar nicht daran denkt, dass sehr viele Präparate, die man heute noch braucht oder kennt, tatsächlich aus dem Boden stammen.
Also die Mikroorganismen, die man ja weiss, die sind im Boden, also zum Beispiel Pilzsporen, Bakterien, all das Zeug, das brauchen sie in der Apotheke, um eigentlich die Leute zu heilen.
Ja, es gibt von diesen Millionen, Abermillionen Bakterien, die es natürlich gibt, gibt es bestimmte, die ganz wertvolle Bestandteile, Wirkstoffe liefern, die absolut unverzichtbar sind in der heutigen Medizin.
Sie haben da etwas mitgebracht, zum Beispiel. Ich schaue, das ist eine Kartonschachtel, dort steht drauf Anlikerlehm, innerlich. Die Schachtel sieht aus wie, so sagen, aus dem vorletzten Jahrhundert, sehr auf alt gemacht. Auch, was ist das?
Lett oder Lehm, das ist jetzt wirklich der Boden selber, den man da eigentlich verwendet, nicht nur Bestandteile davon. Das ist eine sehr, sehr alte Tradition. Also sowohl innerlich wie äußerlich kann man Lett brauchen, Lehm brauchen. Besser bekannt als Tonerde beispielsweise.
Also die essigsaure Tonerde, das was ich kenne.
Ja, genau. Das ist ein Präparat, das man daraus gewinnt oder das man daraus macht für zur Behandlung von kleinen Wunden als entzündungshemmendes Mittel. Aber interessant ist, das hat eine sehr lange Geschichte. Also bereits in der Antike, beispielsweise im Trojanischen Krieg, hat man Lett gebraucht, um Wunden zu behandeln. Und wir hätten diesem Präparat sogar ein Siegel gegeben. Wir hätten gesagt, Terra Sigillata, also quasi die Erde signiert mit einem Gütesiegel für sich, wie eine Art Prägestempel drauf, dass man nicht bescheissen konnte, woher die kommt.
Wenn man an diesem Schächtel so drückt, da kommt da wirklich so ein bisschen Pulver, stäubt da raus auf der Seite. Darf das schnell aufmachen?
Ja, sicher, ja. Wenn das aufmachen. Ja, es ist wirklich so, wenn man einen Schachtel drückt, kommt einem ein bisschen Staubwolke entgegen. Aber,
und das nimmt man dann...
Man muss, man muss das mit Wasser, man macht einen Brei, wo man das einnimmt. Also es ist wirklich sehr staubtrocken, wirklich tatsächlich.
Aber man isst quasi den Dreck, um gesund zu werden. Von was braucht man das heute denn vielleicht? Von was brauchen Sie es? Von was verkaufen Sie es?
Wir verkaufen es, wenn man es innerlich als innerliches Präparat wirklich als Alternative so zu konventionellen Mitteln gegen Magenbrunnen, gegen Magenschleimhautentzündung beispielsweise. Das gibt dann wie einen feinen Schutzfilm eigentlich im Magen-Darm-Bereich. Es tut wie abdichten. Ein bisschen.
Etwas anderes, wo man eigentlich eigentlich wahnsinnig gut kennt, was aus dem Boden kommt, was man heute in der Medizin oder schon seit einem Zeitchen in der Medizin braucht, ist das Antibiotika. Also ganz einfach, das von jedem heute, eigentlich, wo heute tausende Leute das Leben rettet am Tag, Penicillin, Stichwort.
Ja, das ist so. Also Penicillin ist wirklich ein Meilenstein in der ganzen Medizin. Auch heute, ob schon es heute manchmal fast auch negativ behaftet ist, ein bisschen verrufen. Also, aber vielleicht, ja, das Stichwort, man darf nicht vergessen, es rettet täglich Tausenden, aber Tausenden von Leuten zu leben. Und ja, das vergisst man vielleicht ein bisschen oder denkt gar nicht daran. Das ist ursprünglich aus dem Boden gewonnen. Also es ist aus einem Pilz, aus einem Penicillium Notatum, wo ein englischer Arzt, der Alexander Fleming, 1929 ursprünglich entdeckt hat. Die Entdeckung ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten während 10 Jahren und erst so zu Beginn des Krieges hat man das wieder aufgenommen.
Also vom Zweiten
Weltkrieg. Und schlussendlich im 1941 das erste Mal eigentlich einen Menschen austestet. Fantastische Heilung. Das war ein Wunder.
Für die Zeit damals, da haben wir natürlich gedacht, yes, da, Jesus Gott, da ist
ja, etwas
passiert.
Das war natürlich und auch relativ gut verträglich. Ja.
Eben, und die Antibiotika sind ja wirklich ein bisschen in Verruf geraten heutzutage, weil es die viele Resistenzen gibt dagegen. Könnte man dann heute, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Boden, könnte man heute sagen, ja, wir gehen wieder mal graben und schauen, ob für uns der Boden ein anderes Antibiotika eigentlich führen gibt?
Ja, dazu ist noch zu sagen, es gibt natürlich noch viele andere Antibiotika, die entdeckt wurden, auch kurz nachdem das Penicillin entdeckt hat. Also, es gibt eine Fülle von Antibiotika-Abkömmlingen, die auch aus dem Boden gewonnen werden. Eben der Fundus wäre natürlich noch riesig. Es gibt noch so viele Tausende oder, von Wirkstoffen, Zehntausende von Wirkstoffen, die am Boden liegen, die ganz sicher antibiotische Effekte haben.
Der Boden liefert aber nicht nur Pilze und Bakterien, wo man eigentlich Leben kann retten oder wo man Sachen heilen kann. Der Boden bringt auch Gift. Und zwar eins eigentlich von der giftigsten Gift, wenn nicht sogar das giftigste Gift oder der giftigste Stoff aus der Natur, ist das Botulinumtoxin. Mhm. Besser bekannt als?
Als Botox. Ja, das ist so ein Überbegriff, das Botox. Das ist ein Sammelbegriff für die ganzen Botulinumtoxin.
Und wir kennen das ja aus der sagen wir, Schönheitschirurgie, also genau. Schönheit aus dem Boden. Das ist doch das Schlagwort.
Ja, ehrlich gesagt, die Vorstellung, man tut sich aus dem dreckigen Boden, aus Bestandteilen davon, tut man sich oder verschönern. Was verschönern immer auch heisst, im Zusammenhang mit Botox natürlich.
Aber eigentlich ist das Botulinumtoxin ja nicht erfunden worden von der Schönheitsindustrie, von der Schönheitschirurgie oder sich schön spritzen, sondern als Medizin, als Medikament.
Ja, es ist ein Medikament. Also der Ursprung ist auch das Bakterium, das das Gift absondert eigentlich. Man hat natürlich gemerkt, bei diesen Vergiftungsfällen, früher, heute kommt das Gottlob praktisch nicht mehr vor, aber früher natürlich schon, Verdorbungsfleisch. Und man hat gemerkt, als Vergiftungserscheinung sind Lähmungen auftreten unter anderem. Und das war dann eigentlich so der Link gewesen, dass man gefunden hat, ja, kann das nicht auch in gewissen Dosen, beispielsweise so Spasmen, sagt man dem Krämpf zum Beispiel, das aufheben, oder? Und das war eigentlich dann der Ursprung gewesen. Also Botox war ursprünglich ein Medikament gegen das Schillen gewesen. Und heute braucht man es vor allem so bei Leuten, die Krämpfe haben, der Lidkrampf am Auge beispielsweise. Also so bei kleinen, oder am Mundwinkel beispielsweise. Oder
punktuelle Lähmungen,
die man zum Teil mit Botox behandelt. Ja.
Also wir merken, aus dem Boden holen wir Dreck, der uns die Verdauung fördert, der uns irgendwie den Magen hilft, zu entsäuren. Wir können etwas machen für die Haut, wir können es spritzen als, gegen Schälen zum Beispiel, gegen Krämpfe. Wir können es nehmen als Penicillin, also als Antibiotika. Der Boden hilft uns doch einiges in unserer alltäglichen Medizin.
Wahrscheinlich ist es nur der Anfang. Also wenn man, das gibt ja so viel noch unentdeckte Sachen. Also ich denke, da werden in Zukunft wird man vielleicht wieder vermehrt in die Tiefe graben.
In die Tiefe graben, genau das machen wir. Der Agronom Claude Lüscher und ich. Wir wollen schauen, was der Boden unter seiner Oberfläche alles versteckt.
Das ist halt ein bisschen hart. Das ist hart.
Und Steine.
20 cm tief ist uns das Loch schon.
Die Frage ist immer, wo die Steine herkommen.
Es hat immer mehr Steine und die Erde wird immer heller, also ärmer an Nährstoff.
Das ist jetzt ein 5-6 cm Durchmesserstein. Das hat nicht viel, es hat erstaunlich wenig Steine da.
Jetzt ist der Boden sehr trocken, meiner Meinung nach. Ist das noch, immer noch von dem trockenen Sommer, den wir hatten?
Ja, es hat ja nicht gross geregnet. Ja.
Die paar Zentimeter, die es hier geregnet hat, die haben gelangt, um die ersten 5-10 cm vom Boden nass machen, oder also feucht, nicht einmal nass, feucht, oder? Weiter unten ist nichts, das ist ganz trocken. Und das ist auch atypisch in der Regel, es sollte ja im Herbst viel regnen, Und dann sollte doch das Wasser in den Boden niederringen. Das dringt normalerweise über die Regenwurmkanäle und über die Wurzelporen. Wir reden in der Fachsprache halt nicht von Löchern im Boden, sondern von Poren. Aber eigentlich sind das eine Art Löcher oder Spalt. Und dann dringt das Wasser dort ein und geht in die Tiefe.
Und das ist ja... Also Boden ist ja gerade fürs Wasser wahnsinnig wichtig. Zwei Gründe eigentlich. Erstens, weil der Boden ganz viel Wasser kann speichern. Also ja. Der Boden sieht zwar meiner Meinung nach, also meiner Laie Meinung nach, aus wie eine so eine Masse, eine kompakte.
Das
aber
tünkt.
Eigentlich hat es da tünkt. Wahnsinnig viel ja, Wasser tünkt. Drin. Oder könnte es drin haben, ja. Wenn es wieder regnet, oder?
Ja. Also wir schätzen bei einem Boden bei uns in unserem Breitengrad, dass 50% vom Volumen ist Hohlraum. Und aha. In diesem Hohlraum kann Wasser sein, wenn es Wasser hat, wenn es regnet, selbstverständlich. Also pumpt es. Das ist wie ein Schwumm.
Ja.
Der Boden ist wie ein Schwumm, der pumpt sich dann voll oder, in diesen Löchern.
Also eben zum Beispiel Regenwurmtunnel oder Wurzeltunnel, genau, dort rein kommt dann...
Genau.
Oder auch kleinere
Hohlräume. Ja, das hat ja mir nicht gesehen.
Ja, genau. Und der Boden hebt ja das Wasser und hilft dann, dass es nicht Überschwemmungen gibt zum Beispiel. Das ist ja eine wichtige Funktion vom Boden.
Das ist eine Funktion, genau. Mhm. Und wenn er halt gesättigt ist und es regnet noch mehr, dann läuft es halt viel oberflächlich ab. Das ist nicht erwünscht. Das kann zu Überschwemmungen geben. Und, so. Und wenn das an einem Hang ist, es muss also ein bisschen mehr Hang haben, als wir jetzt hier haben, dann sagt man dem Bodenerosion. Oder? Mhm. Dann fließt das ein Gemisch von Regenwasser mit Bodenteilen. Die organische Substanz fließt dann nach Spach und vom nächsten Bach weiter runter und irgendwann in einen Fluss,
in die Aare
rein. Und wenn der Rhein braun ist nach einem grossen Regenereignis, dann merkt man der riesige Dreckung. Das ist eigentlich gar nicht Dreck in dem Sinn, sondern das ist nichts anderes als Bodenmaterial, das aufgelöst ist in diesem Wasser.
Also ein wertvoller Boden, wertvoller wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt ein dreckiger Fluss, fließt dann da aus der Schweiz raus.
Genau, und verlandet dann in Holland irgendwo, wo der Rhein ganz langsam fließt, verlandet dann das. Und das gibt dann die holländischen Böden aus.
Also haben denn die Holländer so schöne Tulpenfelder, weil wir ihnen so viel nährstoffreiche Erde schicken?
Ja, theoretisch schon. Ja. Heute vermutlich...
Nicht mehr, aber
sind die Tulpenfelder schon mal durch künstlich düngt und nicht mehr natürlich düngt. Aber in der Tendenz hat er recht. Eigentlich sollte alles Wasser am besten durch den Boden durch, weil... Und jetzt kommen wir auf die Krümel zurück zu reden. Das Wasser fließt ja zwischen den Krümel und Aggregaten, da zwischen den Spalttüren.
Zwischen den Erdböllen, Erdkrümel, abwärts, oder?
Und das ist ein langsames Fließen und... Man weiss, dass die Reinigungsleistung vom Boden eben genau an diesem Zwischenraum hängt. Oder? Die Regenwasser ist auch nicht ganz sauber. Da ist Staub dran oder Partikel oder irgendetwas. Oder? Und das wird dann zurückgehalten zwischen den Wänden von diesen Aggregatteilen. Da, oder? Mhm. Damit ist das Wasser, das in 20, 30, 40, 50 cm weiter runterfließt, eigentlich schon gereinigt. Das fließt dann nachher noch runter und wird zum sogenannten Grundwasser. Mhm. Und darunter wird es dann schön gelagert. Mhm. Aber die Reinigungsleistung, die passiert nicht der Tung, die passiert eben hier oben in den ersten 20, 30 cm.
Also der Boden tut das Wasser fassen, dass es eben hoffentlich nicht zu Überschwemmungen kommt, sage ich jetzt mal ganz einfach gesagt. Ja. Und andererseits tut der Boden aber das Wasser auch reinigen, also putzen, dass das Wasser, das unten dann quasi das Grundwasser bildet, dann sauber ist. Und das Grundwasser, das ist ja bei uns in der Schweiz, ist das ja... Ein grosser Teil von unserem Trinkwasser ist Grund, oder?
Ja, fast alles. Also, letztlich ist alles Wasser, das wir trinken, Wasser, das irgendwo vom Himmel oben runtergeht ist.
Also zu Basel zum Beispiel, wo ich hier herkomme, dort trinkt man eigentlich Rheinwasser. Das finde ich ja noch spannend.
Das Basler Trinkwasser kommt natürlich nicht direkt vom Rhein in Wasserhahne. Aber es ist Rheinwasser, das in einem Waldstück in der Langen Erle im Boden versickert.
Der Rhein hat eigentlich ganz gute Eigenschaften, das Rheinwasser.
Das behauptet Richard Wülser.
Erstens ist es heute qualitativ in einem guten Zustand, also nicht vergleichbar, wie das in den 60er, 70er Jahren war. Wir haben auch sehr grosse Mengen zur Verfügung. Also es ist quasi eine uferlose Trinkwasserressource, die wir zur Verfügung haben.
Richard Wülser von der IWB, der Industriellen Werk Basel, ist dafür verantwortlich, dass das Basler Trinkwasser immer eine gute Qualität hat. Bevor wir aber schauen, wie das Rheinwasser durch den Boden versickert, gehen wir in ein grosses, altes Haus, mitten im Wald der Langen Erle. Oh ja, da innen schmeckt es nach Rhein, da schmeckt man das Wasser. Was ist jetzt das da? Wir stehen vor einem Becken eigentlich und schauen auf das Wasser runter. Wenn man mit einer Lampe reingeht, sieht man wirklich, da ist noch Sand drin, da ist noch Dreck drin.
Ja genau, das ist jetzt das Einlaufbassin, nennen wir das, wo das Rheinwasser angelangt, in die Filteranlage rein. Und durch das Bassin fließen die rund 1000 Liter in der Sekunde, die nachher gereinigt werden. Mittels Sandfilter, also das Wasser fließt im natürlichen Gefäll über den Sandfilter und die ungelösten Anteile im Wasser, Partikel und irgendwelche Schwebstoffe, die bleiben dann auf dem Sand hängen. Und unten raus aus dem Filter kommt glasklares Rheinwasser.
Aber das kann man dann noch nicht trinken?
Nein, das ist auch vor allem mikrobiologisch noch nicht in einem guten Zustand. Es ist nötig, so ein Wasser noch weitergehend aufzubereiten.
Und das passiert hier in Basel eben in der Langen Erle, eben mit dem Boden. Da kommt der Boden ins Spiel.
Das sind 20 Hektar bewaldetes Gebiet, das so regelmässig geflutet werden.
Und eines von diesen bewaldeten Gebieten ist eigentlich gerade hier vor der Haustür, oder?
Gehen wir jetzt gerade anschauen, ja.
Warum kann man denn das Rheinwasser nicht gerade direkt eigentlich dort in den Wald reinleeren, sage ich jetzt mal?
Die Partikel, die im Wasser sind, auch die ungelösten Schwebstoffe, die würden Boden und Bodenporen verstopfen. Und das hätte zur Folge, dass der Boden innerhalb von kurzer Zeit würde verschlammen und zugehen.
Okay, also ist wirklich einfach, ja, sagen wir wirklich einfach zu dreckig, zu viel drin im Wasser.
Seit 50 Jahren lassen die Basler hier Rheinwasser versickern. In diesem Waldstück nahe an der Stadt, wo auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Wald aussieht.
Wir stehen jetzt hier im Wald innen eigentlich. Wir sind jetzt über einen Wall gelaufen gekommen. Links und rechts von uns geht es ein bisschen abwärts. Aber Wasser sehe ich keins. Wo ist das Wasser?
Das Wasser ist jetzt bereits versickert. Also wir befinden uns zwischen zwei Feldern von einer Wasserstelle. Wir haben während 10 Tagen ist Rheinwasser infiltriert worden im Boden. Also man hat eine sehr grosse Menge in den Untergrund eingespeisen. Und das führt dazu, dass jetzt das Grundwasserniveau sich anhebt und wir wieder genügend Grundwasserressourcen gemischt mit dem Rheinwasser zur Verfügung haben. Also der Prozess, die Filtergeschwindigkeit, wie wir es nennen, wie schnell geht das Wasser in den Untergrund, das ist abhängig von der Art und Weise, wie der Boden aufgebaut ist. Das sind Auenböden und da ist jetzt eine Wasserstelle, wo es relativ langsam versickert, das Wasser. Das kommt uns entgegen. Wir brauchen so Situationen, damit eben der Reinigungseffekt besser ist, je länger das Wasser im Boden ist, auch jetzt so bei der Versickerung in der Wasserstelle, desto besser wird die Grundwasserqualität nachher.
Was macht denn der Boden genau? Oder wer im Boden macht genau was mit ihrem Wasser?
Das sind ganz komplexe Prozesse. Wir haben einerseits auf der Oberfläche eine ganz intensive biologische Umsetzung von natürlichen Stoff wie jetzt Blätter, die man hier sieht, Äste, Holzrückstände. Die Mikroorganismen bauen das ab und die Mikroorganismen bauen auch die Wasserinhaltsstoffe, die wir nicht wollen im Trinkwasser haben, bauen sie ab. Und so wird eigentlich bereits auf der Waldbodenoberfläche eine Reinigung ausgelöst. Und die setzt sich dann fort, je tiefer das Wasser versickert, desto weniger intensiv. Aber wir haben festgestellt, dass der Reinigungsprozess bis ganz runter, rund 3 bis 5 Meter in Tiefe stattfindet.
Warum macht man das eigentlich gerade hier, diese Grundwasserreinigung? Ist der Boden hier speziell? Oder warum ist das gerade hier in der Langen Erle, wo eigentlich so ein Naherholungsgebiet ist für die Basler?
Der Boden ist natürlich gewachsen im Verlauf der Jahrtausende. Durch das, dass der Fluss, den wir haben, unser Hausfluss, das ist die Wiese, der hat uns regelmäßige Scheiben gebracht aus dem Schwarzwald. Prähistorisch ist der Rhein auch durch das Gebiet geflossen und hat auch Scheiben zurückgelassen. Und durch den Aufbau von dem Scheiben haben wir jetzt einen Auenboden, der einigermaßen gut durchlässig ist und wo ideale Voraussetzungen bietet für die Art der Trinkwasseraufbereitung über die Bodenpassage von Rheinwasser.
Also in der Langenelle ist eigentlich ja, per Zufall oder ganz viel zusammengekommen, eben Qualität vom Boden, die Nähe auch zu der Stadt, die Fläche, die Grösse der Fläche, eigentlich das, oder?
Ja, und dann haben wir den Rhein mit einer Ressource, die praktisch nicht versiegt. Selbst jetzt in der Trockenperiode haben wir gesehen, Basel hat immer genügend Wasser zur Verfügung, dank diesen grossen Abflussmengen am Rhein.
Und so wird das Rheinwasser zu Basel zum Trinkwasser von Basel. Das Erdloch hier ist aber nicht in Basel, sondern im Kanton Solothurn, oberhalb von der Gemeinde Winznau. Der Bodenkundler Claude Lüscher und ich, wir wollen im Boden einmal hinter die Fassade, oder besser gesagt, unter die Oberfläche schauen. Langsam kommen wir im Boden auf den Grund. Aber ohne Fleiß kein Preis.
Ja, jetzt wird es langsam mühsam.
Jetzt sind wir... Oh, Stein, ja, Stein. Das sind jetzt
etwa immer mehr Stein, ja.
40 cm?
Ja, ungefähr. Ungefähr. Und mit dem Spatz sind wir doch am Ende von unserem Latin. Ja, wir hören, es hat immer mehr Stein. Dann wird das ganz schwierig.
Und die Wurzeln werden auch nicht dünner. Also,
nein, nein.
Was passiert jetzt so weiter? Also, wenn man jetzt hier noch...
Ja, das geht jetzt noch weiter. Das geht sicher noch weiter. Also 1,5, 2 Meter.
Dass es jetzt so etwa gleich aussieht?
Ja,
also,
es wird immer steiniger vermutlich. Das muss nicht sein, aber das dürfte hier an der Jura-Südhanglage vorgelagert dürfte das der Fall sein. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wie ist der Boden hier entstanden? Jetzt muss man sich vorstellen, vor 15'000 Jahren ist ja hier eine Vergletscherung zu Ende gegangen. Und die Gletscher die sind ja bis an Jura hergekommen und haben dann da, ja, Material zum Teil abgelagert. Also ist der Boden... Mindestens 15'000 Jahre alt.
Also 15'000 Jahre alt.
Ja, das ist so alt und hat die Zeit gebraucht, um hier zu entstehen. Durch die Zersetzung, Verwitterung, durch den Einfluss vom Klima über die 15'000 Jahre hier entstanden. Plus natürlich, dass nachher später der Mensch gekommen ist, der durch seine Nutzung quasi die Bodenentwicklung beeinflusst hat.
Aber jetzt... Der Boden ist dann entstanden. Wie viel wächst denn
der? Ja, so der wächst, das ist kein Wachsen. Das ist eine innere Ausdifferenzierung.
Okay.
Er wird nicht dicker.
Also aber er wird höher, theoretisch?
Nein, er wird nicht höher. Er tut sich innerlich ausdifferenzieren. Man redet so von 0,1 mm Bodenbildung pro Jahr.
Ja, das ist ja nichts.
Das ist ja nichts. Eben in 10 Jahren Millimeter, in 100 Jahren Zentimeter. Also man rechnet.
Wenn ich jetzt hier mein Gartenschäufchen noch mal führe, ja, nehme und jetzt hier in dieser Erde, die wir hier jetzt so ein bisschen abgegraben haben, so eine Schaufel voll nehme.
Ja.
Eben diese Erde. Ja. Wie alt ist jetzt die?
Die ist zwischen 10 und 15'000 Jahre alt.
Also, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja,
wenn das einzelne Sandkorn würde anschauen, wäre das Millionen Jahre alt, weil ja das irgendwie von den Alpen oder oben abgeschleppt ist worden, in einer früheren vielleicht Eiszeit oder was auch immer.
Also jetzt haben wir heute eigentlich, oder wenn wir jetzt ein Loch graben, haben wir hier ein paar Jahrtausend umgraben eigentlich. Das ist schon noch faszinierend, oder? Wie viel Geschichte das in diesem Boden drin ist. Also nicht nur, wenn man bei einer Ausgrabung auf Münzen und Knochen und so stößt, sondern auch einfach so im Boden. Ja, ist wahnsinnig viel Geschichte.
Ja, natürlich. Jeder Boden hat eine Geschichte.
Claude Lüscher, der Boden erzählt ja auch, indem er eigentlich die Landschaft prägt. Wir drüllen uns mal hier weg von unserem Bodenloch. Schauen mal in die Landschaft. Wir sehen hier eben stehen oberhalb von der Gemeinde Winznau im Kanton Solothurn. Hier links von uns ist der Bauernhof. Der Bauernhof, wo das... Dort hinten ist Lohstorf. Der Bauernhof, der nebenan dem gehört, das Feld, wo wir da drauf stehen. Da haben wir natürlich vorher gefragt, ob wir da graben dürfen. Ein paar Rösser und so weiter. Wir sehen Hügel mit Wald. Wir sehen Witte, wir sehen Flächen. Wie ist die Landschaft hier entstanden? Was ist da der Zusammenhang vom Boden und der Landschaft?
Das heutige Bild, wo jetzt Siedlung ist, wo Wald steht, wo Landwirtschaft ist, das ist menschbedingt. Und irgendwann früher sind ja hier Leute eingewandert nach der Eiszeit und haben sich hier irgendwo niedergelassen und haben beschlossen, wir gründen hier eine Siedlung und haben auch von Roden und haben Fee zuerst, später ist der Drachenbau dazu gekommen und eben die Pflugarbeit und haben vorrode und den Boden bearbeiten. Oder?
Also da, wo wir jetzt stehen, so in leichte Anhöhe, ist da vermutlich Wald gewesen, so damals?
Also, ja, es hat ja da einen Waldrand da hinten. Oder? es gibt immer einen Grund, wieso jetzt hier ein Waldrand ist und da hinten ein Wald anfängt und wieso hier landwirtschaftlich genutzt wird. Und das hat meistens mit der Bodenqualität zu tun. Unsere Vorfahren haben offenbar ein Gespür gehabt, wo ist guter Boden, wo kann man landwirtschaftliche Früchte ernten, oder? Wo kann ich pflügen und so weiter. Und die Standorte, die halt Kuppellagen sind, wo der Boden runtergewaschen hat, meinetwegen von Regen oder Erosion, dort ist halt der Boden weniger fruchtbar, dort hat man den Wald lassen. Der Wald ist nicht, ist natürlich auch wichtig, selbstverständlich, heute sowieso, natürlich nicht nur für die Erholung. Die meisten Grundwasserneubildungen geschehen eigentlich im Waldgebiet. Viele Quellen sind ja im Wald, viele Reservoirs sind am Waldrand. Viel, viel Trinkwasser wird im Wald gewonnen. Also ist der Waldboden genauso wichtig. Und Waldböden gelten als viel weniger gestört durch den Menschen. Sie sind also noch natürlicher, oder, wenn man so will.
Und eben die Leute, unsere Vorfahren vor ein paar Jahrtausend, die haben was gehabt? Die haben schon Kühe gehabt, die dann ja, ringsum die Häuser geweidet haben? Und
das waren zuerst Viehzüchter und erst später Drachen. Man weiss ja nicht genau, wieso Drachenbau entstanden ist. Es gibt ja viele Theorien. Aber zuerst waren es Viehzüchter, oder? Und sie haben natürlich das Vieh. Zuerst rund ums Haus beweidet, haben natürlich Heu irgendwie, weil im Winter gibt es kein Gras. Also muss ich ein Haus bauen, muss ich einen Stall haben, muss ich eine Scheuer haben, muss ich Heu machen, damit die im Winter meine Viecher durchbringen. Und das war der Anfang gewesen. Und später ist der Drachenbau dazugekommen. Nicht? Und dann so hat sich eine Landwirtschaft entwickelt, wo Ackerbau, Viehwirtschaft, Obstwirtschaft eine Einheit gebildet hat. Und das ist so die Grundlage der Landwirtschaft.
Und hat denn die Viehwirtschaft den Boden verändert oder fruchtbar gemacht? Weil ja dann eben auch die Kühe wieder gemistet haben drauf.
Ja klar, die Kühe produzieren ja Gülle und Gemisch. Oder? Und da hat man außerhalb vom Stall zu einem Misthaufen zusammengedreht und hat den vergären. Und später hat man den Mist nachher rausgedreht und gemerkt, das düngt ja. Oder? Und dann hat man so den Ächer düngt eigentlich. Und so den Boden natürlich verändert, weil er ist immer besser geworden. Und so gesehen ist jeder Acker oder jede landwirtschaftliche Fläche, die genutzt ist, eigentlich ein Kulturgut, wenn man so will. Oder?
Kann man denn sagen, eben damals, die Siedlungen immer grösser geworden, die Kühe oder einfach das Vieh war rund um die Siedlung, hat dort den Boden fruchtbar gemacht, besser gemacht. Kann man sagen, heute das Land, das verbaut wird, wenn eben so eine Gemeinde wie Winz jetzt zum Beispiel mehr Häuser baut, hat es ihnen keinen Platz mehr, muss man nur so Häuser bauen, verbaut man da eigentlich das beste Land?
Ja, das ist leider so, Frau Wenger. Das ist eine Tragik, die gesamtschweizerisch oder gesamteuropäisch gilt. Wir dehnen die Siedlung aus und dehnen sie um die bestehenden Dörfer aus. Das sind meistens halt trotz allem die besten Böden. Und wenn wir hier Einfamilienhäuschen oder Siedlungen rund um die Dörfer umbauen, verbauen wir in der Regel die besten Böden.
Claude Lüscher, Sie als Agronom, als Bodenkundler, als jemand, der weiss, was das ist, wo wir hier draufstehen und wie sich vielleicht auch die Landschaft so entwickelt hat, auch wegen dem Boden, auch wegen der Qualität des Bodens. Wenn Sie gehen spazieren, gehen wandern, wie schauen Sie die Landschaft an? Haben Sie da irgendein Profi-Auge?
Ja, leider, ja. Leider entwickelt man ein Profi-Auge, indem man jedes Mal, wenn man spaziert, halt wieder sieht, da hat sich die Siedlung entwickelt, wieso steht da das Gebäude oder wieso haben sie das Bauland jetzt hier eingezont und wieso steht da. Wir reden ja von Einfamilienhäuschen, das ist ja ganz despektierlich. Oder? Aber man fragt sich dann, wieso stehen die Häuschen da und stehen sie nicht an einem anderen Ort. Das macht einem schon zu schaffen, das ist keine Frage.
Schauen wir noch mal zu unserem Loch, wo wir hier angekommen sind. Können wir noch weiter haben?
Nein. Es wird jetzt mühsam. Jetzt müssen wir also ein Draxel kommen oder ein Grab unternehmen. Wo mit einem,
also jetzt müssen wir mit ganz schwerem
Geschütz kommen.
Es ist einfach hart. Steinig.
Es ist steinig und ist hier der A.
Jetzt sind wir etwa 40 cm tief. Oder? Ja. Die Fläche quasi vom Loch, also die Grösse vom Loch ist auch etwa 40 auf 40. Also wir haben wirklich so eine Würfelausgabe eigentlich.
Genau.
Haben wir jetzt den Boden eigentlich kaputt gemacht?
Nein.
Sind wir jetzt da?
Nein.
Also muss ich kein schlechtes Gewissen
haben? Nein,
wir müssen
kein schlechtes Gewissen haben. Nein, wenn man jetzt so ein Loch grabt und wir machen ja das ordentlich wieder zu,
aha,
dann wird das Boden leben und die Regenwürmer werden da schauen, dass das wieder gut kommt. Und dann tun wir zuletzt die Grasmutter wieder drauf und dann werden die Wurzeln von diesen Gräsern.
Tun sich auch wieder an.
Und dann, in einem Jahr sieht es da ganz sicher nichts mehr.
So, ein Jahr geht jetzt etwas?
Nein, da ist kein Schaden.
Okay, gut.
Der Schaden ist grösser, wenn man mit Baumaschinen
natürlich auf solchem Boden rumfährt und der verpresst. Und das ist ein irreversibler Schaden. Man kann die Verdichtung bringt man fast nicht mehr los.
Also das ist etwas vom Schlimmsten, was man eigentlich im Boden kann tun, eigentlich die Verdichtung. Also wenn man mit schweren Maschinen über den Boden fährt und dann sich eigentlich, verstand ich es richtig, der sich zusammendrückt darunter, natürlich so das Gewicht. Und, dann
und zwar nicht nur der Oberboden, auch der Unterboden. Der Unterboden, sogar im Wald. Also wenn Sie mit schweren Maschinen im Wald fahren, werden da die Unterboden geschädigt. Das ist für die Waldpflanze natürlich ganz schlimm.
Also das heisst, dass dann eigentlich die vielen Hohlräume, was haben Sie gesagt, 50% Hohlräume sind nicht da drin, das wird dann zusammengedrückt, ist dann nur noch eine feste, harte Masse, die Tiere oder die Würmer vielleicht nicht durchkommen, die Wurzeln nicht mehr durchkommen und vor allem, wo dann halt auch die ganze Funktion vom Wasserspeichern, Wassersäubern nicht mehr gemacht werden kann. Das ist das Problem.
Das ist das Problem, plus dass kein Sauerstoff mehr dazu kommt. Also die Böden, die stinken, die bekommen dann so eine bläulich-gräuliche Farbe. Das ist dann sehr unangenehm.
Also Schimmel, kann ich mir das so vorstellen?
Ja, nein, das ist eine chemische Reaktion, die bewirkt, dass die Böden sauerstoffarm sind quasi und auch nicht mehr richtig schnaufen und dann gehen die Wurzeln nicht mehr gerne dort rein, die Regenwürmer gehen nicht mehr gerne dort rein und die verlieren eigentlich vom Volumen, das ich zur Verfügung habe, verliere ich etwas, oder? Weil das ist dann nicht mehr, das steht der Pflanze nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Also ich tue fast künstlich die Fruchtbarkeit vom Boden beeinträchtigen, indem ich ihn verpresse.
Also das Verdichten ist sicher etwas, was ganz schlecht ist für den Boden. Schon geredet haben wir über das Abschwemmen, das ist ja klar, wenn man Nährstoff wegschwemmt, ist es nicht gut.
Und Bodenmaterial selber. Ja,
und dann, was ist denn noch so das, was man eigentlich im Boden kann tun?
Was natürlich auch nicht angenehm ist, ist, wenn aus der Luft Schadstoff kommen. Oder? Also die Luft ist nicht sauber, weil wir als Wirtschaft und Gesellschaft halt ziemlich viel Luftschadstoff emittieren und ein Teil davon halt auf den Boden und in den Boden hineindringt. Wir haben eine lange industrielle Vorgeschichte hier in der Schweiz und in Europa, wo natürlich nie ist die Luft gefiltert wurde. Oder? Und die Schadstoffe die sind raus, aus dem Chemie aus und in der mehr oder weniger näheren Umgebung wieder abgesetzt worden und auf den Boden und in den Boden hineingekommen. Und das schädigt natürlich auch die Fruchtbarkeit, wenn ihr hier Schwermetall habt im Boden oder irgendwelche. Es gibt eine ganze Palette von Stoffen, die wir eigentlich nicht gerne im Boden haben.
Und wenn wir den Boden verbauen, also eben, wir haben vorhin von der Siedlung geredet, die immer grösser wird.
Das ist eine irreversible Zerstörung.
Also kaputt, wenn man Beton drüber kaputt.
Ja, nicht nur drüber, ich räume neu aus mit dem Tracks. Der Oberboden brauche ich dann vielleicht noch zum Humusieren von meinem Gärtchen. Aber der Unterboden ist ganz sicher weg und in der Regel geht eine Deponie und dann geht kaputt.
Ich habe gelesen, dass man in der Schweiz im Jahr die Fläche vom Kanton Basel-Stadt verbaut. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ist das möglich? Ich meine, der Kanton Basel-Stadt hat nicht so viel mal Platz in der Schweiz. Also irgendwann ist dann fertig.
Ja, ist dann fertig, tatsächlich.
Also aber ist das ist so viel?
Man redet ja von einem Quadratmeter pro Sekunde.
Ein Quadratmeter pro Sekunde.
21, 22, 23. Jedes Mal wird ein Quadratmeter überbaut. Und das ist nicht nur in der Schweiz. Oder? Das ist ein Phänomen von der postindustriellen Gesellschaften, wo einfach Bauland brauchen zum Wohnen und zum Wirtschaften und zum Sport machen und für Golfplätze und was auch.
Also selbst der Golfplatz, der ja eigentlich eine grosse grüne Fläche ist, ist verbauter Boden, toter Boden.
Oder nein, tot ist er nicht.
Aber unbrauchbar.
Mindestens für Landwirtschaft.
Nicht mehr so gut brauchbar, sagen wir. Und wo dann eben auch seine Zwecke als Wasserreiniger, Wasserspeicher, Nährstoffspeicher nicht mehr so gut machen oder gar nicht, je nachdem,
ja.
Zusammengefasst, ein gesunder Boden tut Wasser speichern, Wasser säubern, tut Nährstoff speichern. Auch die Nährstoffe, die wir ja dann schlussendlich das Essen davon haben. Also, das Zeug so wächst auf dem Boden, oder?
Ja.
Und das ist eben nur ein gesunder Boden. Was können wir denn machen, was kann die Gesellschaft machen, dass der Boden vielleicht gesund bleibt?
Ja, die Gesellschaft könnte Gesetze, die sie hat oder die sie arbeiten könnte, vollziehen. Also man könnte einen Bodenschutz, einen flächigen Bodenschutz natürlich mehr Gewicht verleihen.
Mhm. Wie ist es bei der Landwirtschaft? Was kann vielleicht der Bauer?
Ja.
Der ist ja der viel vom Boden braucht und ja, schafft mit dem Boden, auch einen gesunden Boden braucht. Was kann der machen?
Ja, der Bauer sollte aufpassen, dass sie nicht mit schweren Maschinen zum falschen Zeitpunkt über den Boden fahren. Das ist einfacher gesagt als
gemacht. Es klingt relativ leicht eigentlich.
Dann hat man ja jetzt gelesen, dass sehr viel Pestizide gebraucht werden im Zusammenhang mit dem Produzieren von Lebensmitteln und dass ein grosser Teil von diesen Pestiziden halt doch irgendwie
auf in den Boden, zum Teil in die Produkte hineingeht, oder? Und das schädigt selbstverständlich auch den Boden.
Lassen wir doch den Boden, wo wir das Loch gegraben haben, wieder weiter schaffen, weiter leben, weiter sein. Wie machen wir da jetzt richtig zu, dass man nachher wirklich eigentlich keinen Schaden davon trägt? Ja. Wie macht man das?
Ja. Dann nimmt man den Oberboden ab. Das haben wir jetzt separat.
Also wir haben auf der einen Seite den helleren Unterboden. Genau. Den tun wir jetzt zuerst rein.
Genau.
Einfach so
reinschaufeln. Genau.
Das habe ich gar nicht gemerkt beim Rausnehmen, dass wir das so schön sortiert
haben. Ja,
nicht
gesagt, Frau Wenger. So. Wenn das so, dann so weit ist, einigermaßen.
Das ist ja dann wirklich das Hellere, wo man das setzt zum Glück gut. Genau. Entschuldigung.
Jetzt nehmen wir den Oberboden hier.
Das ist jetzt eben der dunklere Teil auf der anderen Seite vom Loch. Da haben wir den drüber.
Jetzt drehen wir dann die Glasmutter drüber.
Das sieht ja gar nicht so schlecht aus.
Was? Man sieht es zuletzt. Also ganz ohne Spuren wird es nicht sein. Aber
wir haben jetzt einmal die Erde wieder drin, schön geschichtet. Und am Schluss lecken wir wie das Gras wieder oben drauf.
Genau. Dann drücken wir es noch etwas an.
Damit wir drauf rumlaufen?
Ja, damit der Anschluss wieder. Das ist wie in einem Blumentopf. Da drückt man ja auch ein bisschen andrücken. So. Und dann lassen wir den Boden sich selber und das Bodenleben wird schauen, dafür sorgen, dass hier der natürliche Zustand zurückgekommen wird. So.
Sehr schön.
Seid ihr zufrieden?
Frau ja, tipptopp. Dankeschön vielmals.
Seid ihr zufrieden, Frau Wenger? Würde man gar nicht denken, was sich da unter unseren Füssen, unter der Bodenoberfläche alles versteckt. In der Sendung Doppelpunkt haben wir ganz einen Haufen Gründe gefunden, warum wir in Zukunft besser zu unserem Boden schauen sollten, dieser wichtigen und knappen Ressource, die nicht erneuerbar ist. Auf unserer Internetseite unter srf1.ch könnt ihr übrigens unter den Boden schauen. Wir haben nämlich ein paar faszinierende Bilder dort drauf, wo man sogenannte Bodenprofile sieht, also der Boden vertikal aufgeschnitten. Entwässerter Moorboden in Witzwil, Moränenboden in Rubigen oder saure Braunerde bei Sahnen, wo man oben drauf auf dem Boden drei Sahnengeissli sieht, die dort oben auf dem Boden grasen. Zwingen bei uns unter srf1.ch.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.